SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute live. Mit Katja Heinen.
SWR 1. Leute live. Heute von einem ganz besonderen Ort aus dem Atelier der Mainzer Modeschöpferin Anja Gockel nämlich. Wir sitzen hier inmitten von Stoffballen, Kleiderständern und bunten Klamotten und die tragen Promis wie Nadja Auermann oder Königin Silvia von Schweden genauso wie die modebewusste Rheinland-Pfälzerin von nebenan. Herzlich willkommen, Anja Gockel. Vielen Dank. Ich habe heute Morgen mal wieder eine Situation erlebt, die viele Frauen kennen. Man steht vorm Kleiderschrank und denkt, oh Gott, ich habe nichts anzuziehen. Kennst du das als jemand, der Mode macht, auch solche Situationen?
Ich kenne das, dass ich nicht genau, was ich anziehen will. Aber ich kenne es nicht so sehr, dass ich mich Angst habe, zum Anlass falsch angezogen zu sein. Weil ich finde, immer mein Gefühl ist der Anlass. Aber das Gefühl ist manchmal auch nicht eindeutig. Also insofern kenne ich das auch.
Ein Tipp, den ich meinen Kindern immer gebe, ist einfach abends rauslegen, was man am nächsten Morgen anziehen will. Das macht's leichter. Ich halte mich leider da oft genug selber nicht dran. Apropos Kinder, du bist nicht nur Modedesignerin, du bist auch vierfache Mutter. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns duzen. Wir kennen uns nämlich schon ein paar Jahre, weil wir Kinder auf denselben Schulen haben. Und da wäre es einfach merkwürdig gewesen, jetzt plötzlich sie zu sagen. Gibt's außer dir noch andere namhafte Modedesigner mit Kindern?
Ja, es gibt schon noch paar, also die ganz großen Modedesigner, die wir so kennen, wie Karl Lagerfeld, Ralph Lauren, wie sie auch alle heißen, die sind meistens homosexuell und von daher ist Kinder eher unwahrscheinlich. Aber es gibt schon, sind in dem Sinne, also ja, zum Beispiel Schumacher, die hat auch vier Kinder. Sie ist in dem Sinne keine Designerin, aber sie hat ein großes Unternehmen.
Mhm. Aber es ist natürlich schon was ganz Besonderes. Dann war diese Designerin diese Auszeichnung Designerin des Jahres ja sicherlich auch was Besonderes für dich, weil du kannst ja nicht auf jede hippe Party gehen zum Beispiel, um hochzukommen.
Ja, das ist wirklich wahr. In der Modewelt kann man sich schon so vorstellen, glitzert und glämmert und man ist dort und jenes in München auf dem und dem Fest eingeladen oder in Berlin. Das aus Mainz mit vier Kindern und zwei Unternehmen zu gestalten, ist unmöglich. Also insofern hat mich dieser Titel ganz besonders gefreut, weil ich wirklich auch überregional für ganz Deutschland und auch übergreifend über die Fächer als Designer des Jahres gekürt wurde. Und das aus Mainz heraus ist wirklich was Besonderes.
Wir werden dann noch näher drüber sprechen. Wir werden auch natürlich über das Thema Mode sprechen. Wir möchten dich aber auch als Mensch hinter dem Namen Anja Gockel ein bisschen näher kennenlernen, den Leute. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und bitte dich, die zu ergänzen, okay? Frauen sind schön, wenn
sie zu sich selbst stehen und sich und das Leben genießen.
Ich vertraue auf
meine Familie.
Mein derzeitiges Lieblingsstück im Kleiderschrank ist,
was ich gerade anhabe.
Ich will mit meiner Mode
begeistern und faszinieren.
Wenn jemand keinerlei Interesse an Klamotten hat,
dann rate ich ihm sehr, das zu ändern.
Das Schönste an meinem Beruf ist,
sich ständig in Bewegung zu setzen und immer wieder neue Welten zu entdecken.
Mainz ist für mich
Heimat.
Das am weitesten entfernteste Land, in das ich meine Mode verkaufe, ist
Kanada.
Magere Models
brauchen wir nicht.
Wenn jemand in der Modebranche ganz nach oben kommen will, braucht er folgende Eigenschaften.
Er sollte Mann sein und homosexuell.
Wenn ich meinen Kindern eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben dürfte, wäre es folgende.
Findet euer Glück.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Anja, wenn man sich hier umschaut, also im Nebenraum hängen ja auch ganz viele Stücke aus. Deine Mode ist nichts für graue Mäuse. Überall leuchtet es in Pink, in Knallgelb, in Rot. Dass du kräftige Farben wählst, ist ja sowas wie ein Markenzeichen inzwischen für dich. War das schon immer so?
Ja, meine Kollektion sah schon immer sehr farbig aus. Und ich habe nie genau verstanden, woher, warum. Und der Grund ist, ich habe jetzt nach 20 Jahren es wirklich begriffen, ich will Frauen sichtbar machen. Und Sichtbarkeit und Farbe passt natürlich unglaublich gut zusammen.
dass sich so viele in Schwarz, Grau und Beige-Tönen kleiden. Das hat ja einen Grund, weil alle denken, man kann damit nichts falsch machen, oder?
Ja, aber das verstehe ich auch den Grund. Aber wir sind doch nicht auf dieser Welt, um nur nichts falsch zu machen. Ich finde, das ist einfach zu wenig. Und ich finde, Kleidung kann dich unglaublich gut daran erinnern, dass du auch verdammt viel richtig machen kannst und dass du auch den Mut haben kannst, um da rauszugehen, um was Besonderes oder für dich was Besonderes zu machen. Und ich finde, Kleidung ist dafür großartig geeignet.
Aber man kann ja nicht alles tragen. Also zum Beispiel dieses knallige Gelb steht mir als blonden, blassen Typen wahrscheinlich eher weniger, ne?
Ja, das kommt drauf an. Also gestern hatte ich eine Kundin, die hatte so ganz hellgelbe Haare, hellblonde Haare und der stand das ganz toll. Das muss man ausprobieren, und aber das Wichtige an Mode ist, dass man es ausprobiert. Bitte hört auf, mit euren Fächern rumzulaufen und ich bin Sommer-, Herbst- und Wintertyp. Und dann hat man 10 Farben und wenn die 10 Farben nicht im Laden sind, geht man wieder raus. Ich meine, die Welt besteht auf zig Millionen von Farben, ja, und dieser Reichtum, der da drin begriffen ist, den darf man doch nicht ausblenden.
Gilt es auch für Männer? Die laufen ja oft noch farbloser rum. Sollen die sich auch mehr trauen?
Ich finde, bei Männern finde ich schon cool, wenn die wenigstens ein farbiges, cooles Hemd unter ihrem Sakko haben. Ich verstehe das in gewissen Berufen oder wenn man Business macht, dass dann ja ein schlichter Sakko angemessen ist. Aber das Hemd oder Krawatte oder so kann dann farblich schon ein bisschen Akzente setzen.
Aber Männer sind ja ganz oft Einkaufs- und Modemuffel. Also mein absoluter Favorit war da mein Studiogast Antoine Monot, der Schauspieler aus Ein Fall für zwei, oder viele kennen ihn auch als Technik aus der Saturn-Werbung. Und der hat sich in Leute wie folgt geoutet.
Ich habe nur eine Hose im Kleiderschrank. Ich wasche die schon, aber ich habe halt einen Waschtrockner zu Hause. Da kommt die abends rein und morgens gehe ich, mache die Tür auf, nehme die raus und habe wieder eine trockene, saubere Hose. Warum soll ich die jetzt zusammenlegen, in den Schrank legen und eine andere rausnehmen? Das verstehe ich nicht.
Also, Antoine Monot, der Mann mit nur einer einzigen Hose im Kleiderschrank. Wie würdest du jemand wie den überzeugen, dass man mehr als nur eine Hose im Schrank braucht?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das muss. Ich sage ja auch nicht, dass man so anziehen, sich so farbig oder so individuell anziehen muss. Ich sage nur, das Leben macht so viel mehr Spaß, wenn man den Reichtum, den man haben kann, ausschöpft. Und ich meine, die Tiere sind festgelegt. Ein Pfau sieht aus wie ein Pfau und ein Huhn sieht aus wie ein Huhn. Ja, und wir können uns ab und zu einfach verändern. Und das finde ich großartig. Ich will ab und zu mal mich zurückhaltend haben. Und ab und zu will ich mal der V sein. Und dieses Wechselspiel, ich finde, das macht was mit uns als Person. Und an die Grenzen seiner persönlichen Möglichkeiten zu gehen, ich glaube, das steckt bei mir dahinter. Und die möchte ich ausreizen. Und ich glaube, gerade wir Frauen, wir sollten uns viel, viel, viel mehr Mut zusprechen, das zu tun. Und das können wir als erstes mit der Mode machen. Und wir als Mensch kommen dann sozusagen hinterher und füllen das Ganze.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Lass uns mal drüber reden, wie so ein Modeentwurf funktioniert. Wir hatten eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen mit dem Publikum hier vor Ort, dass du sehr stoffaffin bist. Also das heißt, du suchst dir erstmal den Stoff aus. Dann designst du deine Kollektion, und deiner Kollektion liegt ja immer eine gewisse Grundidee, eine Botschaft zugrunde. Was ist denn die Botschaft deiner diesjährigen Kollektion?
Ja, ich bin Modedesigner, aber ich kann alles nur von innen heraus, das heißt mit Inhalten. Das ist so interessant, man denkt ja immer, Mode ist oberflächlich. Das stimmt überhaupt nicht, außer der Mensch, der sie macht, ist oberflächlich. Und ich greite wirklich auf meiner Idee, meiner Inspiration, meinen Gedanken, den ich mit dieser Kollektion transportieren möchte. Und die diesjährige Kollektion heißt No Room for Doubts, also kein Raum für Zweifel. Sie hat mich deswegen inspiriert durch unsere im Moment politische Entwicklung, die, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja vor einem Jahr damit schon angefangen. Ich finde, diese Extremen, die wieder hochpoppen nach unserer Geschichte, die wir schon erlebt haben, beängstigen mich derartig, dass ich denke, die Mitte der Gesellschaft, wo ich die meisten von uns integrieren würde, wir müssen laut werden, wir müssen sichtbar werden, wir müssen uns Gehör verschaffen, damit nicht der Eindruck entstehen kann, dass Extreme von der Seite oder der Seite uns sozusagen die Richtung annehmen. Auch einer hat mal mit mir gesprochen und was Kluges gesagt, dieses Wort Heimat dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Es ist unsere Heimat, ja. Und das ist was ganz Wertvolles. Und wir müssen uns das ein Stück weit zurückerobern. Aber wir können das nur, wenn wir laut genug und sichtbar genug sind.
Das finde ich ist ein gutes Motto der diesjährigen Kollektion. Wenn du diese Botschaft im Kopf hast und dich dann zu Hause hingesetzt hast, fängst du dann an, wie wild zu zeichnen oder wie hat man sich das vorzustellen?
Diese Botschaft, die macht was mit mir. Also da, man könnte das fast mit einer Schwangerschaft bezeichnen. Die darf nicht 9 Monate dauern, aber 3. Und dann setze ich mich immer wieder hin und dann fallen mir wieder Gedanken ein, dann sind die Stoffe, dann sind wieder die Zeichnungen. Also das ist so ein Wechselspiel. Und dann ist mein Team auch noch ganz wichtig, weil ich bin ein Teamarbeiter. Das heißt, wenn ich einen Anfang habe, die Idee habe, dann gehe ich gerne ins Atelier. Wir fangen an, die ersten Modelle zu zeichnen oder beziehungsweise in Schnitte zu übertragen, anzuprobieren. Und wenn ich dann einen Konterpart habe, der sagt, boah, nee, das sieht aber blöd aus, dann weiß ich ganz genau, nee, das stimmt nicht. Genau das, aber ein bisschen anders. Also ich brauche, wie so ein Tennisspieler, brauche ich dann den Ball, der mir wieder zurückgeworfen wird.
Jetzt gibt's ja durchaus Trendforscher, die sagen, ja, es gibt eigentlich gar keine Mode mehr, weil nämlich Modetrends tot sind. Also wenn man sich zum Beispiel Hosen anguckt, die kann man aktuell in allen möglichen Formen kaufen. Da gibt's gar nichts mehr Spezielles.
Ja, ich bin auch ich würde mich nicht als Trenddesigner bezeichnen, sondern ich würde mich als Charakterdesigner bezeichnen. Deshalb umso mehr, da es diesen einen Trend nicht mehr gibt, weil die Welt so vielfältig geworden ist. Deshalb sage ich, Frauen, geht zu euch zurück. Macht das, was ihr fühlt. Ja, tut euren Charakter nach außen spiegeln, weil das ist eine wundervolle Möglichkeit, mit Kleidung das zu tun.
Andere sagen, Mode ist auch deshalb tot, weil das System Mode umgebracht wurde von Unternehmen, die ihre Produktion in Billiglohnländer vergeben, um Profit zu machen von Konsumenten, die Kleidungsstücke kaufen, die kaum mehr kosten als ein Fischbrötchen. Siehst du eine Perspektive, dass sich das jemals ändern wird?
Ja, ich sehe die Perspektive und ich lebe in dieser Welt und ich muss wirklich sagen, es ist unglaublich, was gerade in der Mode passiert. Die großen deutschen Firmen gehen gerade massenweise insolvent. Und ich glaube, wir alle da draußen, wir müssen die Sichtbarkeit, das Augenmerk darauf machen. Wirklich geht zu den kleinsten Geschäften, die ihr findet, die ihr schön findet. Sei es der Bauer jetzt in Sachen Gemüse und den kleinsten Einzelhändler in Sachen Kleidung. Weil wir müssen diese unterstützen, weil sonst wird es wirklich so sein, dass noch 3 Konzerne überleben. Und dann sind wir nach Marxismus, sind wir in der Endphase des Kapitalismus. Und das wäre zu schade, wenn wir das erleben müssen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Anja, lass uns mal drüber sprechen, wie du selbst zur Mode gekommen bist. Du bist 1968 in Mainz geboren, hast 2 ältere Brüder. Warst du eher das Modepüppchen oder so das Mädel, das mit den Brüdern auf die Bäume geklettert ist?
Ja, ich war das Mädel, dieses Tomboy, Tomgirl oder wie das heißt, der wirklich auf die Bäume geklettert ist. Und ich hatte immer Clarks an, weiß ich noch, und habe nie die Schnürsenkel gebunden. Und also ich war wirklich sehr unmodisch, beziehungsweise dieses Freakige.
Du warst, glaube ich, auch Leistungsschwimmerin mal gewesen. Ne? Wenn man so einen Extremsport betreibt, macht das ja auch was mit einem. Wie hat dich das geprägt?
Ja, ich glaube, es hat mich insofern geprägt, dass ich weiß, man muss sehr viel üben, um in etwas gut sein zu können. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, bei aller Willen darf man es auch nicht übertreiben, sonst verliert man sein Leben sozusagen.
Mhm. Du stammst aus einer Arztfamilie. Hast ja gesagt, als Kind warst du überhaupt nicht modeaffin. Mhm. Die Brüder haben auch Medizin studiert. Wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich studiere Modedesign?
Ja, ich war schon immer, habe ich wahnsinnig gern gezeichnet und gemalt. Und als es dann darum ging, was machst du denn eigentlich? Da war es letztendlich mein ältester Bruder, der gesagt hat, du hör mal, du bist doch so begabt. Jetzt fang nicht bloß nicht an, auch noch Medizin zu machen, sondern mach was mit Kunst. Und Kunst, davor hatte ich wirklich Angst, weil ich wusste, auf was man sich da einlassen muss. Und da kam ich irgendwie wie das Kind so drauf, kam ich irgendwie auf Mode und habe mich dann, ehrlich gesagt, als ich als ich die Mappenvorbereitung gemacht habe, in diesem ersten Schritt, da habe ich begriffen, wie sehr ich es liebe, zu zeichnen, zu malen und was Künstlerisches zu machen. Ich habe 16 Stunden am Tag gezeichnet.
Du hast auf Anhieb auf der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg einen Platz gekriegt. Das ist ungewöhnlich. Es gab nur 40 Plätze. Und noch ungewöhnlicher, du hast auch 1993 einen Studienplatz am Londoner Central St. Martin's College bekommen, der bekanntesten Modeschule der Welt, obwohl die Plätze eigentlich längst vergeben waren dort. Wie hast du es geschafft?
Ja, es war eine unmögliche Professorin damals, unmöglich, wahnsinnig begabt, aber wahnsinnig cholerisch. Und da hatte ich mich beworben, weil ich ein Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst hatte. Und die haben normalerweise die Studienplätze gleich mitgeliefert. Also ich rief da an der Schule und sagte, hey, ich habe das Stipendium gewonnen, ich komme dann. Wann soll ich denn da sein? Und die haben nur so gesagt, hallo, Sie haben sich noch nicht mal bei uns beworben. Ja, wissen Sie nicht, ich habe doch das und das. Nee, das interessiert uns nicht. Und dann bin ich am nächsten Tag nach London geflogen, ganz klein mit Hut, und habe meine Mappen vorgestellt. Und die war einerseits sehr farbig, weil ich viel Textildesign gemacht habe, und andererseits sehr schwarz-weiß, weil ich in Hamburg gelebt habe. Und da haben die nur gesagt, nee, wisst ihr, Mädel, du weißt nicht, was du willst. Nee, machen wir nicht. Bin ich ganz kleinlaut wieder zurück, habe meine Diplomarbeit in der Zwischenzeit gemacht. Und am ersten Schultag bin ich mit meinem Diplom wieder zu dieser gleichen Professorin, und die meinte, oh, the Germans, they don't get it. Also die Deutschen, die verstehen's nicht. Ja. Hat sich dann aber aus lauter Mitleid meine Diplomarbeit angeguckt, und genau das habe ich zusammenbekommen, dieses Schwarz-Weiße mit der Farbe. Und sie war so beeindruckt, was ich in diesen 3 Monaten geschaffen habe, dass sie mir diesen 11. Platz gegeben hat an der Central St. Martins.
Mit einem Mantel aus Wildleder, den du designt hast, kam schließlich der große Erfolg. Du hast den Wettbewerb Parliament of Fashion gewonnen mit einem tollen Preis. Da hast du eben noch in London studiert. Du durftest nämlich deine Kollektion bei einer Modenschau vorführen. Einziges Problem, du hattest keine. Wie viel Zeit hattest du, um eine eigene Kollektion zu designen und zu schneidern?
Ja, ich habe mich da ganz naiv bei diesem Wettbewerb beworben und habe ihn dann auch noch gewonnen, wusste aber gar nicht, was man kriegt. Man kriegte eine Modenschau, musste 30 Outfits machen, und ich, wie gesagt, gerade in London angekommen, hatte 6 Wochen Zeit, und ihr müsst euch vorstellen, normalerweise in der Schule macht man 2 Outfits pro Semester, also pro halben Jahr, und jetzt 6 Wochen und 30, habe mir noch einen Schneiderlehrling von einer Freundin geborgt sozusagen. Übrigens, die hat danach nicht Mode weitergemacht, weil wir wirklich also Tag und Nacht gearbeitet haben. Ich habe in diesen 6 Wochen 4 Stunden pro Nacht geschlafen und die letzten 3 Nächte gar nicht. Ohne Drogen, muss ich dazu sagen. Aber ich war hinterher wirklich high. Und wir haben 36 Outfits hingekriegt.
Also.
Und eine Standing Ovation bekommen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Du hast dich nach dem Studium nicht gleich selbstständig gemacht, sondern erstmal für berühmte Designer gearbeitet, für Vivienne Westwood, nämlich wie so oft in der Modebranche ein echter Knochenjob. Wie sahen da die Arbeitsbedingungen aus?
Ja, 100 Stunden die Woche, 17 Stunden am Tag. 7 Tage die Woche.
Und Stundenlohn knapp über Mindestlohn wahrscheinlich.
Da muss ich lachen. Nein, 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 das war sehr, sehr gering. Wahnsinnig niedrig. Also ehrlich gesagt, ich habe es dann hinterher als moderne Sklaverei bezeichnet. Warum modern? Weil es halt freiwillig war. Und trotz allem habe ich die Zeit auch nicht bedauert, weil ich fand es großartig, eher über die Schultern zu schauen, so im Unternehmen ins Nähkästchen zu schauen sozusagen. Ich habe vieles, vieles mitgenommen. Und das, was mir am prägnantesten war, einfach ihre Vision und ihre Unbeirrbarkeit, ihren Weg zu gehen. Und das finde ich wirklich nach wie vor sehr beeindruckend.
Und dann kam der Anruf eines Tages des SWR-Redakteurs Rainer Brenner und löste noch mehr Stress aus. Was wollte der?
Der wollte, nachdem ich ja die Modenschau gemacht habe zu diesem Wettbewerb und der sehr erfolgreich war in den Zeitungen, wollte er mich als Designerin, in Mainzer Designerin in London für 50 Jahre SBF damals noch gewinnen mit meiner eigenen Kollektion.
Du hattest aber keine.
Ich hatte mal wieder keine, weil ich ja 100 Stunden gearbeitet habe. Habe mich aber nicht beirren lassen und habe sie einfach gemacht, weil ich dachte, Mensch, das ist so eine Chance. Und er wollte danach noch eine Halbstundensendung machen. Und ich dachte, boah, danach bist du berühmt. Das ist deine Chance überhaupt. Habe ihm nichts gesagt. Wir haben aus einer Telefonzelle in London, immer um 1 Uhr hat er mich angerufen in meiner Mittagspause, damit wir das alles organisieren konnten. Und ich habe dann wirklich die letzten 3-4 Stunden dann immer nachts noch genutzt, um meine eigene Kollektion zu machen.
Und es hat ja funktioniert, hat sich ausgezahlt. Du hast diese Kollektion dann auch in Paris präsentiert auf dann ist mir darauf eingewiesen, dass es Einkäufer gibt, die sagen, genau das will ich jetzt haben. Wie ist es in deinem Fall gelaufen?
Ja, das war ganz spannend, weil diese Messe kostet wahnsinnig viel. Also man muss sich so 10.000 Euro allein für einen winzigen Messestand vorstellen und das in den Anfängen. Und es hat 4 Tage lang, haben sie alle um mich rumgestanden, fanden die Kollektion total toll. Ich dachte mir noch, ich nehme Eintritt, dann kriege ich vielleicht ein bisschen Geld dadurch. Und aber niemand hat sie wirklich gekauft. Und am 4. Tag in den letzten 2 Stunden war ein Italiener, Umberto Cantarelli, der wirklich so der Vorzeige-Italiener ist, und weil er tolle Marken entdeckt. Und der hat gekauft. Und 4 Japaner haben das gesehen und identisch das gekauft, was er gekauft hat. Und so hatte ich plötzlich 5 Kunden.
Wenn es die 5 richtigen sind, reicht es ja erstmal aus, ne?
Genau, es hat mich zur nächsten Saison gebracht.
Du hast dich selbstständig gemacht. Selbstständigkeit ist ein Risiko, ganz klar. Ganz schwer, sich da durchzusetzen. Und das Risiko war bei dir nochmal umso höher, als du im Jahr 2000 dann nach Mainz gezogen bist, der Liebe wegen, und zwar ausgerechnet zu besagten SWR-Redakteur Rainer Brenner, der dich damals angerufen hat und dich dazu gezwungen hat, deine eigene Kollektion zu machen. Du warst dann über Nacht auch gleich noch zweifache Mutter, weil er Witwer war und 2 kleine Mädchen hatte. Gab es irgendeinen Kollegen aus der Modebranche, der sich damals nicht an den Kopf gefasst und gesagt hat, das ist dein Ende?
Nein, das gab's nicht. Aber ich denke, genau das muss man im Leben machen. Man muss seinem Gefühl folgen. Und dieses Gefühl sagt einem nie was Falsches. Also es war das Beste, was ich in meinem Leben getan habe, meinem Gefühl zu folgen, diesem Mann zu folgen nach Mainz. Und ich muss im Nachhinein sagen, es wäre so, als wenn man jemand fragen will, wie willst du denn aus der Hölle ins Himmelreich?
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Aus dem Atelier von Anja Gockel aus Mainz, einer Frau, die viele Promis kleidet, sei es Königin Silvia von Schweden, sei es Diane Krüger oder Sarah Wiener. Viele prominente Namen. Wie kommt man dazu, dass zum Beispiel die schwedische Königin das eigene Modelabel trägt?
Ja, das kam durch ein Geschäft, was wiederum von der Königin sozusagen beliefert wird. Und die hat mich gebeten, einige Teile ihr für die Königin zu schicken. Das haben wir natürlich sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Also die Königin ist jetzt noch nicht hier in Mainz vorgefahren. Aber durch diesen Kontakt sind wir im Königshaus gelandet.
Ja, also falls sie mal vorfährt, sag uns bitte Bescheid. Wir werden natürlich auch drüber berichten. Vor der englischen Queen hast du deine Mode auch schon vorführen dürfen. Wie kam das?
Ja, 2004 hat die englische Königin ihren 2. offiziellen Staatsbesuch in Deutschland gemacht, und dazu wurde ich gebeten, doch eine Modenschau zu machen, speziell für die Königin. Das war in sich schon sehr speziell und toll, weil ich ihr dann auch persönlich begegnet bin.
Zum ersten Mal Hüte designt wahrscheinlich.
Nein. Nee, genau, das habe ich nicht gemacht. Aber das Interessante war, sie hat wirklich eine königliche Aura. Also das konnte ich mir vorher gar nicht so vorstellen, aber du spürst, wenn sie in den Raum betritt, stehst du still. Also, und ja, das war besonders, ich habe auch die Co-Moderation für diesen Anlass gemacht, weil Kardinal Lehmann sollte damals mit ihr sprechen und saß dann mit ihr am Tisch, und da hat der WDR mich gebeten, eine Co-Moderation zu machen, und das war natürlich toll. 40 Minuten vor 10 Millionen Menschen zu reden war super.
Tolle Herausforderung. Wie wichtig ist es denn insgesamt, dass Promis quasi als Aushängeschilder die eigene Mode tragen?
Ja, es ist wichtig, weil natürlich sind sie unsere Leitbilder in der Gesellschaft. Es ist wichtig, dass Zeitungen darüber berichten. Aber ich würde es auch nicht überinterpretieren. Sie als Zuschauer beziehungsweise Frauen von der Straße sozusagen, die meine Kollektion toll finden und sie deshalb kaufen, sind auf eine Art noch wichtiger, weil das ist reell. Das andere ist nur eine Fiktion.
Nicht unwichtig für dich, weil du dadurch einem jüngeren Publikum bekannt wurdest, war sicherlich, dass du Heidi Klums Mädchen in Germany's Next Topmodel ausstatten durftest, die sind in echten Gockel-Design beim Staffelfinale über den Laufsteg geschritten. Wie kam das?
Ja, ich hatte schon öfters was mit den Finale vom Germany's Next Topmodel zu tun, weil ich die Finale ausgestattet habe. Die Stylistin hat mich im Internet entdeckt, einfach so. Und von daher war es großartig. Und dadurch habe ich die Redaktion im Hintergrund kennengelernt und die fand mich toll und hat mich daraufhin gebeten, doch mal eine ganze Sendung auszustatten. Und das war natürlich großartig. Wir durften eine Modenschau in der temporären Kunsthalle, haben wir alles organisiert, muss man dazu sagen. Zuerst wollten sie nur nicht, dass ich das Logo zeige. Und dann habe ich einfach gesagt, so, okay, ohne Logo keine Modenschau. Und da es nur noch 5 Tage bis zur Modenschau waren, haben sie gesagt, okay. Und das war das Gute. Weil achten Sie mal drauf, die Logos werden sonst echt ausgeblendet. Und wir hatten ein 5x5 Meter großes Logo im Hintergrund. Und seitdem sind wir bei der jungen Generation wirklich recht bekannt.
Du warst ja bei einer anderen Staffel auch mal Teil der Show, hast die Mädchen mitgecastet, bist eigens nach L.A. dafür geflogen hast dann mit einer Forderung verblüfft. Du hast nämlich gesagt, ich will ein intelligentes Mädchen. Bei aller Liebe reicht es nicht aus, wenn sie schön ist.
Ja, ich habe damals Sarah Nuru als erstes einen Job vermittelt, weil wenn man die Mädchen vor sich sieht, die sehen alle sehr hübsch aus. Aber sie war die Einzige, die so ein Leuchten in den Augen hatte. Und ich finde dieses Leuchten in den Augen mit einer Intelligenz gepaart, finde ich wirklich attraktiv. Weil so eine gewisse oberflächliche Schönheit ist so beliebig. Es bringt niemanden zum Funkeln. Und von daher war sie für mich die Schönste von den Mädchen.
Ihr seid dann zum Shooting gegangen, und zwar für die Fotoaufnahmen nach Beverly Hills in die Villa von Regisseur Brad Ratner, in der einst auch Ingrid Bergman gelebt hat. Da gingen jede Menge Promis ein und aus. Wer war da alles?
Ja, also Heidi Klum war selbst da ganz oft, oder die Begegnung mit Slash.
Genau.
die war sehr merkwürdig. Insofern, wir waren wahnsinnig aufgeregt, weil wir dachten, Brad Ratner würde nicht da sein, wenn wir in seinem Haus, in seinem Wohnzimmer shooten. Und plötzlich hörten wir, dass er aus seinem Schlafzimmer kommt, in seinem Morgenmantel. Und wir waren wirklich mitten im Herz von Beverly Hills, nebendran, ich weiß nicht, Sting, also berühmte Persönlichkeiten leben da direkt nebendran. Und wir waren aufgeregt, weil wir seinen Tisch im Wohnzimmer verrücken mussten, haben es gerade mit dem Fotografen getan, und da kam ein Typ mit einem wilden Lockenkopf und fragte, hi, where's Brad? Und dann sag ich, ja, ich weiß nicht, aber ich muss hier dekorieren, Entschuldigung, ich kann gerade nicht. Und dann ging er wieder, und mein Mann hat gerade für die Mädchen Salat gekauft und kam zurück und war wahnsinnig aufgeregt und sagte, was ist mit dir denn passiert? Er sagte, ich bin gerade Slash begegnet. Was bist du begegnet? Ja, Slash von Guns N' Roses.
Also dem Gitarristen von Guns N' Roses.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Immer wenn wir draußen sind, gibt's Fragen unserer Zuschauer an unseren prominenten Gast. Die habe ich jetzt vor mir liegen und lese die ganz einfach mal vor. Maria Deigentasch aus Hasloff fragt, welche Mode empfehlen Sie der Frau mit mehr Figur?
Ja, ich finde es toll, dass wir Frauen Figuren haben, und die dürfen auch mal mehr und üppiger sein. Und ich finde, würde empfehlen, immer das, was an mir am schönsten ist, zu betonen. Also wenn ich ein bisschen üppiger bin, dann habe ich oft ein schönes Dekolleté und kann ein bisschen tieferen Ausschnitt zeigen. Und ich würde nicht empfehlen, es zu weite Kleidung zu nehmen, weil das macht die Figur noch größer, sondern wirklich leicht figurumspielte Kleidung, die dann in schönen Proportionen zusammengesetzt ist.
Du schneiderst dir auch bewusst bis Größe 48 oder 50, glaube ich.
Genau.
Ne?
Genau, also bewusst sage ich, ich will nicht nur die ganz, ganz dünne Frau anziehen, sondern ich habe von 34 bis 48, 50, weil ich einfach denke, aus jedem Körper kann man wirklich was Wunderschönes machen. Man muss sich da nur ein bisschen Mühe geben, und dann sieht es toll aus.
Stefan Kraft aus Gerolstein fragt, welches war Ihr größtes berufliches Missgeschick, wenn es sowas gab?
Ja, kann ich sagen. Und zwar direkt nach dieser Modenschau, in der ich eine Standing Ovation hatte, 1994, wollte ein Geschäft die komplette Kollektion kaufen. Aber ich war so überarbeitet, dass ich keine Preise gemacht habe. Und statt mir die Preise einfach auszudenken, habe ich mich nicht gemeldet oder für 2 Wochen nicht gemeldet. Und dann hatte dieses Geschäft eine andere Kollektion gekauft. Also habe ich mal locker 50.000 Euro verschenkt.
Matthias Scholl aus Ludwigshafen fragt, was sind denn die Kriterien, um Designerin des Jahres zu werden?
Ja, die Kriterien wurden mir gesagt, dass es diese Beständigkeit ist, diese stetige Kreativität in einer Branche, die wahnsinnig schwierig ist, seine Vision zu folgen, sie unablässlich immer wieder neu kreativ zu verändern und wirklich am Ball zu bleiben und genau das zu tun, wofür man steht.
Ute Schweinhaut aus Langenlohnsheim fragt, wie verknüpft man 2017 als Designerin des Jahres die Werte Nachhaltigkeit, Tragbarkeit und Machbarkeit?
Ich verknüpfe das von jeher. Meine Kollektion ist von jeher, als noch niemand von Nachhaltigkeit gesprochen hat, habe ich es praktiziert. Ich produziere Made in Germany. Wir verwenden nur Produkte, die wirklich mit guten Farben gefärbt sind. Und wir kennen unsere Produzenten, wissen, woher die Ware kommt und kontrollieren sie auch genau. Und vor allen Dingen Nachhaltigkeit empfinde ich auch mit dem Team. Ich empfinde es nicht nur auf die Stofflichkeit, sondern wie gehe ich als Unternehmer mit meinem Team um? Und da hoffe ich, dass jeder im Team sagen würde, ich nehme sie mit ein. Selbst der Lehrling ist für mich eine ganz wichtige Person in meinem Unternehmen. Ich nehme sie ernst und ich nehme sie mit ins Unternehmen ein mit ihren Ideen.
Cornelia Uzzeri aus Neunkirchen fragt, wie verbringen Sie Ihre knappe freie Zeit?
Mit meiner Familie.
Hajo Reims aus Mainz möchte wissen, wer hat bei der Bundestagswahl modisch die Nase vorn? Angela Merkel oder Martin Schulz?
Das kann ich für mich leicht beantworten. Ich finde Angela Merkel, weil ich finde, sie hat, auch wenn sie nicht Anja Gockel trägt, aber sie hat ihren Stil gefunden, der, finde ich, sehr einzigartig ist und sehr klar ist. Es ist Farbe, es ist Sichtbarkeit und es ist ein korrekten, sozusagen für ihre Tätigkeit Anlass, einen Anzug.
Der immer derselbe Blazer, ne? Habe ich das Gefühl, aber in verschiedenen Farben.
Genau, ich habe das Gefühl, es ist wie eine Uniform Angela Merkel. Es ist immer der gleiche Schnitt, aber farblich immer ganz akzentuiert. Ich finde, wenn diese ganzen Männer da stehen und sie in ihrer roten oder grünen Jacke, das ist ein Statement.
Ute Gerhardi aus Ingelheim fragt, wen würden Sie gerne mal von Kopf bis Fuß einkleiden?
Julia Roberts.
Warum?
Ich mag die noch so gerne. Also die, mit der bin ich aufgewachsen und die ist, finde ich, nach wie vor eine großartige Frau. Und nachdem ich das Zitat von ihr gelesen habe, ich botoxe mich doch nicht. Ich will doch, dass meine Kinder wissen, wenn ich zornig bin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Du hast in diesem Jahr, als du Designerin des Jahres wurdest, deine Modenschau bei der Fashion Week in Berlin gemacht aus der Hotellobby des noblen Adlon. Und deine ganze Familie war dabei, alle 4 Kinder inklusive Mann. Alle waren irgendwie beschäftigt. Was haben die da gemacht?
Ja, mein Mann ist leidenschaftlicher Gitarrist und hat mit einer tollen Sängerin das Aftershow-Programm gemacht, was auch ganz wichtig ist, um die Leute nicht einfach gehen zu lassen, sondern sie da zu halten. Meine 10-jährige Tochter Mia hat die Karten abgerissen, also das waren dann 400 Karten, die sie gerissen hat und auch die Goodiebags gepackt. Meine Tochter Clarissa, die hat mitgeholfen zu organisieren, meiner großen Tochter Isabel, die das ganze Event organisiert hat.
Ja. Wahnsinn. Also man kann schon sagen, Anja Gockel ist inzwischen auch so ein richtiges Familienunternehmen. Ne?
Genau.
Jetzt weiß jeder, der Kinder hat, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Der eine hat Schulprobleme, der andere kommt in die Pubertät, die dritte hat Liebeskummer, die vierte hat sich gerade ein Bein gebrochen. Kurzum, wie hast du das alles mit 4 Kindern gemanagt und gestemmt bekommen?
Ja, also dieses Beispiel Adlon sagt es eigentlich schon, immer gemeinsam. Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, dass man die Kinder so abschirmt von dem beruflichen Alltag der Erwachsenen. Ich glaube, dass Kinder sehr wohl mitbekommen dürfen und können, was macht Mami und Papi und was interessiert sie und so weiter. Und das eröffnet ihnen auch den Rahmen. Und sie haben auch viel mehr Verständnis dadurch und fühlen sich nicht so ausgegrenzt. Und dieses immer wieder Einbeziehen hat eigentlich kreiert, dass wir wirklich alles gemeinsam machen. Und wenn es Probleme gibt, dann leiden alle ein bisschen mit. Und wenn es locker ist, dürfen auch alle feiern.
Hattest du denn auch Unterstützung durch andere Frauen?
Eine fällt mir da ein. Ich habe einen Weltkongress 2014 für den IWF, International Women's Forum, organisieren dürfen, weil ich ihre Gründungspräsidentin bin. Und eine Frau hat mir geholfen, das zu tun, das ist Kirsten Harms, die ehemalige Opernintendantin der Deutschen Oper Berlin. Und es ist unglaublich, was wir zwei Frauen erreicht haben, einfach indem wir aneinander geglaubt haben. Also das wäre wirklich meine Message nach draußen. Bitte Frauen, unterstützt andere Frauen. Es ist das Wichtigste, was wir im Moment haben, dass wir wirklich Frauen in Führungspositionen bekommen und wirklich mit die Gesellschaft kreieren. Wir dürfen das nicht nur den Männern hinterlassen, die brauchen unsere Hilfe.
Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich. Liebe Anja Gockel, wir sind am Ende unserer Sendung. Die Models können sich gleich schon mal warm laufen, denn es gibt gleich eine Modenschau hier. Vorher habe ich aber noch ein kleines Dankeschön für dich, dass du Zeit für Leute hattest. Ich reiche dir da mal die gelbe Tasche. Vielleicht holst du es dir selber mal raus. Das ist ein Bildband mit tollen Porträts ungewöhnlicher Frauen von Stefan Bollmann. Ich bin mir sicher, sollte es irgendwann eine überarbeitete Ausgabe geben, dann bist du mit drin, denn der Titel passt super zu dir und dem, was du geschaffen hast. Frauen, die denken, sind gefährlich und stärker als er. In diesem Sinne,
vielen, vielen Dank.
Danke, dass du Zeit für Leute hattest und weiterhin viel Erfolg
mit deinem Buch. Vielen Dank, Katja.
Und das war's für heute bei uns in SWR1. Leute, ich sag Tschüss. Ich bin Katja Hein. Ihnen noch einen schönen Sonntag.